Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Russlands Präsident Wladimir Putin will verhandeln. Als möglichen Vermittler bringt der Kreml-Chef darum nun Deutschlands Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel. Bei der Bundesregierung in Berlin kommt das gar nicht gut an. Aber welche Chancen hätte das Vorhaben? Und wie realistisch ist gerade jetzt eine Einigung zwischen Russland und der Ukraine? Darüber spreche ich mit dem Osteuropa-Historiker und Vorsitzenden der Eurasien-Gesellschaft, Alexander Rahr. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Joppa.
Herr Rahr, im Ukraine-Krieg gab es bislang vor allem Vermittlungsversuche von Seiten der USA. Überrascht Sie nun der mögliche Ruf aus Moskau nach Altkanzler Schröder?
Eigentlich nicht, weil der Ex-Kanzler Schröder, erinnern wir uns, gleich nach dem Kriegbeginn nach Moskau gefahren ist, und zwar auf Bitten der ukrainischen Seite, um dort zu versuchen zu vermitteln im beginnenden Krieg zwischen Russland und Ukraine. Damals wollte Putin, er war zwar freundlich Schröder gegenüber, aber wollte den Krieg weiterführen. Er dachte, er könnte ihn sehr schnell gewinnen und die Ukraine unterwerfen. Dieser Versuch ist misslungen. Der Krieg steckt jetzt seit fast 5 Jahren fest. Und das, was Sie am Anfang gesagt haben, würde ich voll unterstützen. Putin ist jetzt persönlich und für Russland natürlich daran interessiert, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Allerdings mit keinem Gesichtsverlust, sondern mit einem relativen Sieg aus diesem Krieg herauszusteigen.
Welche Qualifikationen oder Talente würden denn für und welche gegen Herrn Schröder als Vermittler sprechen?
Also da könnte man sehr viel darüber reden. Ich kann Ihnen nur vielleicht in Erinnerung rufen, dass meine Wenigkeit vor 10 Jahren mit Herrn Genscher, dem damaligen auch pensionierten Altpolitiker, in Russland die Freilassung von Hodorkovsky erwirkt haben, auch in Kooperation mit der russischen Präsidialadministration. Und Genscher, kann man sagen, war als deutscher Politiker dort höchst willkommen. Er hat auch kein schlechtes Wort über Putin oder über Russland verloren, wie viele Politiker der heutigen Generation. Und deshalb lief dann alles wie am Schnürchen. Und ich glaube, dass Schröder der richtige Mann ist, A, weil er Russland kennt, B, weil er viel gemacht hat für die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Und er ist der Wunschkandidat Russlands. Und deshalb verstehe ich einfach nicht, wenn zum Beispiel Frau Kallas sich hinstellt und sagt, wir als Europäische Union lehnen Schröder ab, weil das ein russischer Kandidat ist. Wir wollen unseren Kandidaten haben. Ja, das geht so nicht. Es geht so nicht. Es muss jedenfalls ein Kandidat sein, da stimme ich ihr halbwegs zu, der sowohl von der einen als von der anderen Seite gewollt wird. Wir können den Russen auch keinen Falken vor die Nase setzen, der nur auf der Seite der Ukraine dann spielt. Also finde ich schon die Lösung mit Schröder nicht schlecht. Aber wenn es eine solche Opposition gegen ihn gibt, dann muss man natürlich anders überlegen. Ich würde bloß als deutscher Politiker von der Bundesregierung diesen Joker nicht aus der Hand geben. Weil Deutschland ist dazu berufen, weiterhin eine Vermittlerrolle zwischen Russland und dem Westen zu übernehmen. Das ist historisch gewachsen. Und ein anerkannter deutscher Politiker kann, das sage ich zu 100%, da bin ich sicher, viel mehr ausrichten an essentiellen Dingen als ein Politiker eines anderen Landes, zum Beispiel von Polen oder dem Baltikum, der in den letzten Jahren mit Russland nur in einer Art Konflikt- oder Kriegszustand gewesen ist.
Sie haben die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas gerade erwähnt. Sie sagte eben, Schröder wäre wegen seiner Russlandnähe kaum neutral. Aber mit neutral meint Frau Kallas ja wahrscheinlich eher pro-westlich. Welche Rolle spielt denn die EU hierbei?
Es geht darum, dass wir einen Vermittler brauchen, der zwischen Russland und der Ukraine vermittelt. Und nicht zwischen der EU und Russland. Die EU ist keine Kriegspartei. Die EU will immer nur mitreden, aber außer weiter Krieg führen im Sinne dessen, was die Ukraine tut, die Ukraine zu unterstützen, macht die EU nicht. Und das ist zu wenig. Das ist keine Politik. Und deshalb befürworte ich natürlich als Vermittler einen Politiker, der mit Kiew und Moskau redet, dort eine Shuttle-Diplomatie macht, hin und her fliegt, mit den Leuten redet und auch mit den Amerikanern, die ja seit 1,5 Jahren sehr aktiv am Friedensprozess beteiligt sind. Die EU ist bisher nur Zuschauer gewesen. Und was will die EU dann mit den Russen verhandeln? Wie gesagt, sie ist keine Kriegspartei. Wo die EU dann wieder ins Spiel kommt, und das ist sehr wichtig, ist dann bei der Frage, die vielleicht noch wichtiger ist als das Ende des Krieges, was kommt danach? Wie bauen wir eine neue europäische Sicherheitsarchitektur oder eine Friedensarchitektur auf, die nicht gegeneinander gerichtet ist, wo es eine Art Kohabitation oder eine Koexistenz zwischen Russland und der NATO und Russland der EU geben wird, damit es nicht wieder zu einem Krieg kommt. Das ist die entscheidende Frage und da wird die EU natürlich zusammen mit der amerikanischen Seite, zusammen mit den Ukrainern, zusammen mit den Russen dort ein Wörtchen mitzureden haben, ganz sicher.
Wenn Sie auch über die Zeit nach dem Krieg sprechen, aktuell, da kümmert sich Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius um die Drohnenaufrüstung im Land. Er reist dazu nach Kiew, er will Drohnensysteme, Hightech mit Kiew zusammen entwickeln. Das ist ja nicht etwas, was man innerhalb weniger Wochen macht, sondern langfristig angelegt ist. Wie wichtig ist denn dieser Schritt auch für das, was zukünftig mit der Ukraine passiert?
Also ich finde persönlich, man soll heute eher auf eine Friedenslösung hinarbeiten und nicht, sagen wir mal, die russische Seite mit neuen Drohnen oder Waffenlieferungen in die Ukraine, sagen wir mal, in Anführungszeichen provozieren zu weiteren Beschießungen des ukrainischen Territoriums und zur Kriegsführung. Ich glaube, dass jetzt Frieden angesagt ist. Vor allen Dingen stimmt es ja nicht, dass der Putin keinen Frieden will. Er will ja den Frieden. Also müssen wir alles dran setzen, dass dieser Frieden kommt. Was danach kommt, ist Verhandlungssache. Das habe ich schon gesagt. Wir müssen darüber reden, wie eine künftige europäische Sicherheitsarchitektur aussehen wird. Und natürlich wird die Ukraine eine Art Garantie vom Westen her bekommen. Ich denke, dass die Ukraine eine Art Protektorat der Europäischen Union sein wird, nicht der NATO. Und dann ein Land wie Deutschland oder ein Land wie das Vereinigte Königreich dann besondere Militärbeziehungen, vielleicht Bündnispartner der Ukraine werden, die dann die Ukraine mit neuen Waffenarsenalen, mit den notwendigen Drohnen dann beliefern können und werden. Aber auch das ist dann ein anderer Schritt, der eher dann für eine defensive Politik in Zukunft notwendig sein wird, für ein Aufrüsten Europas, nicht nur gegen Russland, sondern insgesamt. Europa will ja wieder Akteur werden auf der großen weltpolitischen Bühne. Natürlich braucht es einen militärisch-industriellen Komplex, wenn wir uns von den Amerikanern loslösen. Aber das ist eine ganz andere Frage, die den Friedensverlauf zwischen Russland und der Ukraine jetzt bitteschön nicht verhindern und nicht behindern soll.
Die deutsche Bundesregierung spricht jedenfalls von einem Scheinangebot Putins. Sie glaubt nicht an ein echtes Interesse für Verhandlungen und Kompromisse. Sie sagen, doch Russland will ja verhandeln, will ja den Frieden. Will denn Russland auch Kompromisse? Und wie sieht's eigentlich mit Kiew aus?
Also ich sage Ihnen meine subjektive Auffassung dieser ganzen Situation. Ich glaube, dass die Russen und die Ukrainer, das sind ja die eigentlichen Kriegsparteien, ja, die sind hundemüde beide. Und sie haben furchtbare Opfer zu beklagen. Und auf diese Opfer muss man schauen. Sie können nicht mehr weiterkämpfen. Also nicht in der Art und Weise, wie das bisher passiert ist. Und deshalb, denke ich, wird es jetzt sowohl in Moskau als auch in Kiew immer größere und lautere Stimmen geben, die auf Putin und auf Zelensky einwirken, doch eine Friedenslösung, eine diplomatische Lösung für diesen Konflikt zu finden. Und ich denke, dass Putin und Zelensky dazu bereit sind. Beide wollen keine Zugeständnisse machen, beide wollen nicht verlieren, beide wollen als Sieger vom Platz gehen. Aber das lässt sich ja in Verhandlungen auch machen. Das wird, denke ich, auch nicht ein Schröder oder ein europäischer Politiker hinkriegen, dass beide ohne Gesichtsverlust aus diesem Konflikt ausscheiden, sondern dann der amerikanische Präsident möglicherweise. Aber die Europäer sind diejenigen, die ja keinen Frieden wollen. Wenn sie Frieden gewollt hätten, hätten sie viel öfter schon Putin angerufen, wie das zum Beispiel auch unser ehemaliger Bundeskanzler Scholz ein paar Mal gemacht hat, während Bundeskanzler Merz heute überhaupt nichts mit Russland zu tun haben will, nur auf der Seite der Ukraine steht. Das bringt den Frieden in Europa nicht näher. Und deshalb plädiere ich für eine schnelle Friedenslösung und die Europäer müssen sich auch eingestehen, dass sie auch für diese Friedenslösung hinarbeiten müssen und nicht sagen dürfen, ständig mantraartig wiederholen, Putin will keinen Frieden. Putin hat ein Angebot gemacht, jetzt mit einem europäischen Vermittler zu reden. Das gab es bisher nicht. Und dieser Vermittler soll bitte einer sein, der mehr oder weniger neutral ist, sowohl mit den Europäern, die europäischen Standpunkt vertreten kann. Das wird Schröder, denke ich, gut machen können, als ehemaliger Kanzler, der die europäischen Interessen natürlich kennt. Er ist doch kein russischer Staatsbürger, kein russischer Politiker. Die Angriffe auf ihn zielen eher darauf hinaus, alles von Seiten der Europäer zu verlängern oder zu verzögern, damit es nicht diese Friedenslösung so schnell kommt, weil man hier naiverweise glaubt, dass die Ukraine noch eine Chance haben, ihr Territorium von den Russen zurückzubekommen. Ich finde das eine falsche Taktik, eine falsche Strategie. Sie wird auch daneben gehen. Wir haben so viele Probleme, auch mit dem anderen Krieg, den wir gerade im Persischen Golf mit dem Iran erleben, dass wir vor unserer Haustür, also in Europa selbst, diese Probleme, die uns energiepolitisch und in allen Facetten jetzt auf den Kopf fallen, dass wir sie lösen. Und dafür brauchen wir einen Friedensansatz und eine diplomatische Lösung für diesen schrecklichen Konflikt, der ja fast schon 5 Jahre dauert in der Ukraine.
Sie haben die Rolle des Westens auch gerade schon skizziert. Die ist ja durchaus interessant, auch wenn wir in die Vergangenheit schauen. Wladimir Putin soll laut Medienberichten erst vor wenigen Tagen gesagt haben, er habe im Frühjahr 2022 nur deshalb die russischen Truppen aus Kiew abgezogen, weil Frankreichs Präsident Macron ihn darum gebeten habe, damit eben kein unmittelbarer Druck bestehe und die Ukraine dann einen Friedensvertrag unterzeichnen würde. Für wie realistisch halten Sie diese Aussage? Hat der Westen Russland ausgetrickst?
Nee, in dem Fall hat Putin nicht recht. Nach meinen Erinnerungen, wir sind ja alle Experten und haben die Sache genau verfolgt, hat Russland einfach einsehen müssen, als es seine Truppen aus Norden, also auch über Weißrussland, in die Ukraine einmarschieren ließ und Kiew umzingelte, hat Russland einsehen müssen, dass es nicht die Kraft hat und auch die militärischen Fähigkeiten, die Hauptstadt der Ukraine einzunehmen. Und dann hat sich, nach meiner Erinnerung war das jedenfalls so, die russische Führung dazu erklärt, den Krieg zu verändern, also nicht versuchen, Kiew einzunehmen oder Charkow einzunehmen, auch Cherson zu halten, sondern zunächst einmal den gesamten Donbass, also das Donetsker Gebiet und das Luhansker Gebiet, für Russland einzunehmen und dann zu schauen, wie es weitergeht. Und das war eigentlich der Kriegsverlauf. Dass heute gewisse Legenden gesponnen werden und natürlich darüber diskutiert wird, dass der Frieden damals im Frühjahr 22 vielleicht greifbar war, das stimmt schon. Wenn in der Tat vielleicht sich die Europäer damals nicht direkt eingemischt hätten, ob das jetzt Macron war, der falsche Versprechungen gemacht hat, oder Frau Merkel, die gesagt hat, wir haben die Minsker Gespräche, das Minsker Abkommen nur dazu benutzt, um die Ukraine hinten rücks praktisch aufzurüsten gegen Russland. Oder Johnson, der ehemalige britische Premier, der nach Kiew gefahren ist und gesagt hat, unterschreibt nichts mit den Russen, sondern wir unterstützen euch, ihr habt eine Chance, Russland zu schlagen. Das war das, was der Westen gemacht hat. Und ob es letztendlich ein Fehler war oder nicht, wird die Geschichte zeigen. Aus westlicher Sicht war das ja eben kein Fehler, weil die Ukraine genug Unterstützung auch seitens des Westens bekommen hat, um den russischen Vormarsch aufzuhalten. Aber Russland damals, und wir hätten viel weniger Opfer gehabt, war bereit, denke ich, eher als die Ukraine, dieses Friedensabkommen oder eine Art Waffenstillstand zu unterzeichnen, ohne allerdings die russischen Truppen aus der Ukraine abzuziehen.
Eine Einschätzung war das von Alexander Rahm, Osteuropa-Historiker und Vorsitzender der Eurasien-Gesellschaft. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.